ARD.
Am 12. Spieltag der Bundesliga steigt der Klassiker Dortmund gegen Bayern. Unser Reporter Holger Dahl zu den Chancen für den BVB.
Es ist was möglich, aber der Abstand zwischen den beiden ist insgesamt auf eine Saison betrachtet schon ziemlich groß.
Der BVB kommt mit Rückenwind aus der Champions League und hat mit Rami Benzebaini aktuell einen Spieler, der nicht zu ersetzen ist, sagt zumindest Trainer Nuri Sahin.
Schweres erstes Jahr, glaube ich, gehabt hier in Dortmund bei uns. Und jetzt kommt er auch in Fahrt und ist ein sehr, sehr guter Fußballer und guter Typ.
Außer Dortmund-Bayern spielen natürlich aber auch noch andere, unter anderem die kriselnden Leipziger mit Trainer Marco Rose, der ein bisschen unter Druck steht.
Ich möchte mich da auch nicht in irgendeiner Form erklären, weil ich natürlich empfinde, dass wir in der nicht einfachen Situation alle zusammenstehen. Und dort auch gemeinsam durchwollen.
Ja, das alles und noch mehr besprechen wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Die Bundesliga geht in die nächste Runde und wir auch. Hier ist eure Vorschau aufs Wochenende mit Jens Wahlbrot.
Tobi Schäfer ist unser bester Mann.
Das ist mein Name. Vielen Dank für die Blumen. Jens hat schon die Weihnachtstasse am Start,
ja.
Freut sich auf das erste Türchen im Süß. Adventskalender.
Und das erste Türchen am Spieltag auch.
Und genau darauf gucken wir jetzt. Dortmund gegen Bayern ist das Spiel, auf das alle gucken. Am Samstagabend um 18.30 Uhr zum 111. Mal The German Classico, also in der Bundesliga. Der Klassiker, aber aktuell mit Klassenunterschied, Fragezeichen. Wir hören erstmal unseren Reporter Holger Dahl, der wird bei der Partie dabei sein. Den haben wir gefragt, wie viel German Classico steckt denn da wirklich noch drin oder sind sie einfach zu weit auseinander aktuell, die beiden Teams?
Jo, hi ihr beiden Pseudo-Experten. Ich beschwöre den Pokalspielcharakter von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Warum? Weil ich zum einen schon auch irgendwie davon überzeugt bin, dass die Bayern deutlich besser sind. Am Ende der Saison, lege ich mich fest, werden sie zweistellig vor Borussia Dortmund liegen, also mehr als 10 Punkte zwischen den beiden. Aber an einem Abend in Dortmund, wenn alles stimmt, die Energie im Spiel und klar, Dortmund auch mit diesem Rückenwind der Heimspielstärke in der Champions League gewonnen, Benzebaini super drauf, Matcher passt immer besser in die Mannschaft, Girassi muss man mal gucken, wie fit er ist und wie viel er da so einbringen kann, also die können einer hochstehenden Verteidigung des FC Bayern München schon auch wehtun und vielleicht ist auch gar nicht schlecht, dass die Bayern da mit so einem Gefühl hinkommen, was kann uns im Moment eigentlich passieren, also es ist was möglich, aber der Abstand zwischen den beiden ist insgesamt auf eine Saison betrachtet schon ziemlich groß.
Das sagt Holger Dahl. Also fassen wir es nochmal zusammen. Das beste Heimteam trifft auf das beste Auswärtsteam. Und ja, wenn der BVB was holen will, dann muss er auf seine Heimstärke vertrauen. Und der BVB ist gegen die Bayern ungeschlagen seit genau einem Spiel.
Ja, immerhin.
Das war im März. Davor gab es den letzten Sieg vor 5 oder 6 Jahren. Also das ist schon so lang her. Mhm. Da kann sich kaum noch jemand dran erinnern.
Ja, und es waren ja oft auch so Spiele, wo man dachte, okay, die sind jetzt irgendwie, die Dortmunder sind jetzt irgendwie mal wieder dran, wo sie dann richtig kassiert haben. Auch wenn ich das nicht gerne sag, aber ich kann Holgers Haltung grundsätzlich schon nachvollziehen in dem Spiel jetzt. Ne? Also klar, die Bayern sind klarer Favorit, aber für den BVB geht auf jeden Fall wahrscheinlich mehr, als jetzt so offensichtlich ist.
Aber beim BVB funktioniert zum richtigen Zeitpunkt auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr als noch vor ein paar Wochen. Wir haben zuletzt schon über Felix Metscher gesprochen, der ein richtiger Faktor geworden ist auf der Position, wo er spielt,
total, ja,
in diesem System als einziger Sechser. Und wir haben mit Rami Benzebaini auch einen, der sich jetzt so ein bisschen hervortut. Da waren auch viele BVB-Fans schon enttäuscht von diesem Transfer. Jetzt hat er ein Tor geschossen in der Champions League, ist Man of the Match geworden und gegen die Bayern spielt er sowieso sehr gerne. 6-mal gegen die Bayern gespielt, 4-mal gewonnen. Da war natürlich viel Gladbach auch mit dabei. Ja. 4 Tore auch geschossen gegen die Bayern. Und deswegen setzt sein Trainer Nuri Sahin auch jetzt gegen die Bayern wieder voll auf Rami Benzebaini.
Kriegt sehr viel Vertrauen von uns, zahlt es zurück, ist gesund, das ist das Wichtigste. Er kriegt immer noch zu viele gelbe Karten. Das ist ein Thema, was mir nicht gefallen hat. Und das nervt mich, weil man verzichtet nicht gerne auf seine Spieler wegen Champions League 3. Gelbe, glaube ich, und in der Liga 5. Gelbe. Aber er macht das gut, er kann sehr gut verteidigen, er hat einen spielerischen Ansatz und seine Kopfballstärke war ja bekannt.
Ja, kann ich voll unterstreichen. Also für mich ist Rami Benzebaini auch so ein bisschen der das Hidden Face, also den man nicht so direkt auf dem Schirm hat, wenn es um den Aufschwung in Anführungszeichen bei Borussia Dortmund geht. Ich finde, seitdem es diese Systemumstellung gab gegen RB Leipzig, das war irgendwie so ein bisschen aus der Not geboren, aber seitdem wird ja immer mit diesem gleichen System gespielt und seitdem spielt Rami Benzebaini als Linksverteidiger hinten eher in einer, ich sag mal, zurückhaltenderen Rolle, was die Offensive angeht und das spielt ihm dann aber in die Karten, wenn es die Möglichkeiten gibt, nach vorne einzusteigen, ne? Weil er halt so ein bisschen von außen nach innen rücken kann und ja, nicht so leicht auszurechnen ist, hat gegen Freiburg Tor vorbereitet, jetzt ein Tor gemacht, meisten Zweikämpfe auch gegen Freiburg gewonnen, also das ist echt ein Gewinn für den BVB.
Aber er kriegt natürlich gegen die Bayern jetzt ein bisschen mehr zu tun als vielleicht zuletzt. Das wird eine größere Aufgabe für ihn. Aber du hast recht, der ist in einer guten Form und dass er torgefährlich ist, das hat er jetzt auch bewiesen. Aber wenn wir mal wirklich nochmal zu den Bayern gucken, da gibt's ja aktuell eigentlich so gut wie gar keine Fragezeichen. Die lassen so wenig Torschüsse zu wie noch nie seit Beginn der Datenerfassung, also seitdem das gemessen wird. Die haben das letzte Gegentor bekommen am 23. Oktober. Das war in der Champions League in Barcelona. Da hatten wir noch eine Bundesregierung. Es gibt 5 Wochen alte Babys, die wissen gar nicht, wie es ist, wenn der FC Bayern ein Gegentor kriegt.
Das stimmt, ja.
Also das ist ja wirklich beeindruckend, wie Kompany diese Baustelle geschlossen hat. Ne? Von diesem Hochrisikofußball zu einem Fußball, der einfach ja auch nichts mehr zulässt hinten.
Ja, also man muss auch ein bisschen auf die Gegner gucken, die es in der Zwischenzeit gab. Ne? Und natürlich ist das gut und in sich schlüssig. Und der Schlüssel ist halt dieses Gegenpressing. Ne? Also die Bayern haben die geringste Zeit oder lassen dem Gegner in der Bundesliga die geringste Zeit, bis sie den Ball zurückerobern. Aber wie gesagt, wie offensiv stark oder wie spielerisch gut auch waren die Mannschaften, gegen die die Bayern in der Bundesliga zumindest gespielt haben, um dagegen halten zu können. Das wird der Schlüssel für den BVB sein. Ne? Sie müssen halt mal zwischendurch den Ball eine Zeit lang behalten und dürfen ihn nicht direkt wieder hergeben. Und da bin ich eigentlich der Meinung, dass die Dortmunder, gemessen an dem, was vorher die Gegner der Bayern waren, das beste Setup auf dem Platz haben, um das auch wirklich hinzukriegen. Zum Beispiel Metscher, ne? Also Metscher ist ja nicht nur passsicher, sondern der ist halt gerade in diesen Drucksituationen. Der kann sich auch mal mit dem Dribbling befreien. Und das könnte tatsächlich auch ein Schlüssel sein. Also die Bayern klarer Favorit, aber das ist jetzt schon auch nochmal, zumindest in der Bundesliga, eine andere Aufgabe.
Ich glaube aber, für die Bayern ist das Spiel nicht so brisant oder bedeutend wie für den BVB. Ich glaube, der BVB wünscht sich da eher jetzt endlich auch mal wieder einen Sieg.
Ja.
Für die Bayern ist das Gefühl, das hat man auch so ein bisschen in den Statements gehört in den letzten Tagen, ein Spiel wie jedes andere. Das machen sie natürlich absichtlich, kochen sie das so ein bisschen runter, weil sie ja jetzt auch wirklich mit dem Fernglas nach Dortmund suchen müssen in der Tabelle. Mhm. 10 Punkte zwischen den beiden Mannschaften. Aber ich bin so ein bisschen bei Holger, wenn der BVB da wirklich so in ein Spiel alles reinlegt, dann ist da vielleicht was drin. Ansonsten die Bayern aktuell schwer zu knacken. Wir haben übrigens euch auch mal gefragt, hat Dortmund eine Chance gegen die Bayern? Das haben wir gemacht in der Abstimmung und zwar im Fußballkanal der Sportschau bei YouTube. Und da haben gesagt, ja, Dortmund gewinnt 24%, immerhin, aber die meisten von euch finden, der BVB hat keine Chance, 66% glauben an einen Bayern-Sieg, 10% glauben an einen Unentschieden.
Ich finde 24%, die sagen, dass Dortmund gewinnt, aber schon relativ hoch eigentlich, hätte ich jetzt niedriger erwartet.
Ja, gemessen an der Heimbilanz ist es dann aber fast schon wieder niedrig.
Ja, aber wenn du dir tatsächlich die Bayern, das ist ja, wirkt ja so wie vom anderen Stern, in den vergangenen Wochen. Deshalb, also ich finde euren Optimismus, zumindest wenn man das mal auf die Dortmunder projiziert, finde ich schon ein bisschen überraschend.
Leon Goretzka wieder Startelf, ja, ne, ist alternativlos.
Ja, es gibt ja keine Möglichkeit. Ne? Und das ist natürlich auch wieder so ein Ding. Also diese Kritik an Kimmich-Goretzka als Duo, die gab es ja in der vergangenen Saison auch nicht komplett umsonst, ne? So, und das ist, kann, also klar, im Moment läuft das alles, aber das ist jetzt so ein Spiel, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass es vielleicht anfangen kann zu reißen. Ich bin da nicht zu 100% von überzeugt, aber zumindest sehe ich da diese Möglichkeit.
Übrigens profitiert auch Harry Kane davon, dass zumindest Pavlovic nicht spielt, weil wenn Pavlovic spielt, dann stehen die Bayern wesentlich höher und wenn er jetzt...
Das kann natürlich auch eine Ansage sein, ne? Also das ist ja,
ja.
Das geht ja, funktioniert ja... Also korreliert ja miteinander, ne? Dass Pavlovic ausgefallen ist und dass sie gegen Barca da abgeschossen wurden. Also von daher kann das auch einfach eine taktische Anpassung gewesen sein.
Letzte Info noch zu dem Spiel. Schiedsrichter wird Sven Jablonski sein, der zum ersten Mal das Spiel Dortmund gegen Bayern pfeift. Und ansonsten freuen wir uns auf Samstagabend 18:30 Dortmund gegen die Bayern. Gibt noch andere Spiele und da gucken wir jetzt noch drauf. Leipzig gegen Wolfsburg am Samstagnachmittag. Leipzig sehr in der Krise. RB hat im November 5 Pflichtspiele gehabt und einen einzigen Punkt geholt. Das ist ziemlich wenig.
Kann man so sehen, ja.
Sie können natürlich auch auf die Heimstärke vertrauen. Seit Januar hat Leipzig kein Bundesliga-Heimspiel mehr verloren. Aber das ist natürlich eine Partie, da reicht ein Unentschieden nicht. Da muss wieder ein Sieg her. Auch für den Trainer. Marco Rose natürlich so ein bisschen unter Druck jetzt aktuell. Er versucht aber die ganze Situation, ja, sagen wir mal, wegzuphilosophieren.
Also das ist das Leben und das ist Sport und ich habe so ein paar Werte für mich, meine Familie, meine Freunde, ich glaube an Gott, ich glaube an meine Jungs, Ich glaube an unseren Weg, an unseren Verein. Und im Moment haben wir eine Menge Themen. Das nehmen wir alle wahr.
Amen. Also, sorry.
Ja, also, dass da eine Diskussion aufkommt, ist ja klar bei dieser Bilanz, aber...
Ja, das klingt doch schon bilanzierend, oder?
Ja, aber der Verein, also...
Oder so, als würde er so...
Die Geschäftsführung stärkt ihm schon den Rücken. Wichtig war auch am vergangenen Wochenende, dass Führungsspieler gesagt haben, es gibt aktuell keinen besseren als Marco Rose. Das sind natürlich häufig Plattitüden, ja. Und was sollen die auch sonst sagen? Aber ich habe schon das Gefühl, dass er jetzt nochmal die Chance kriegt. Ganz ausschlaggebend wird auch das Pokalspiel gegen Frankfurt sein. Wenn sie da rausfliegen... Dann wird es vielleicht wirklich ein bisschen kribbelig. Ich würde ja gerne wissen, ob Rose vielleicht nicht hier und da auch schon mal Kontakt zu Jürgen Klopp gesucht hat, der zwar erst ab Januar auch so ein bisschen mitverantwortlich ist, aber vielleicht jetzt auch schon den einen oder anderen Hinweis geben kann. Ich meine, die Probleme sind ja klar, der Kader ist einfach zu dünn.
Ich sehe es ehrlicherweise nicht nur da, sondern also sie haben sich halt, also es ist auch Aufgabe des Trainers, sich von einem Kernspieler so ein bisschen zu emanzipieren, ne? Und wenn Xavi nicht auf dem Platz steht, geht halt spielerisch überhaupt nichts. So, und der wird ja bis Ende des Jahres ausfallen, deswegen halte ich dieses Spiel gegen Wolfsburg jetzt auch für gefährlich, weil Wolfsburg eine sehr starke Umschaltmannschaft ist, und wenn die dann Leipzig wieder das Spiel überlassen, dann kann es sein, das Momentum ist ja so ein bisschen gekippt, ne? Sonst haben sie diese Spiele halt einfach irgendwie gewonnen, aber so ein Spiel wie gegen Hoffenheim geben die am Anfang der Saison nicht außer Hand. Mhm. Und da passiert natürlich dann irgendwie was innerhalb des Teams. Und ich bin der Meinung, da fehlen einfach Ideen, wie sie eine dominante Rolle ausfüllen können, ohne einfach nur darauf zu vertrauen, dass am Ende irgendwie schon Openda oder Šeško ein Tor machen.
Und Wolfsburg ist übrigens auch die drittbeste Auswärtsmannschaft. Also leicht wird das nicht. Gibt das Gerücht, dass RB sich im Winter verstärken will mit Kolo Muani, der bei PSG nur noch auf der Bank sitzt. Nächste Partie, Freiburg gegen Gladbach, auch am Samstagnachmittag. Das ist 7. gegen 6. aktuell in der Tabelle. Und da fragen sich doch einige, ups, wie ist denn Gladbach da auf einmal hingekommen? Der Stuhl von Trainer Seoane, der hat doch schon ordentlich gewackelt. Aber die Gladbacher seit 5 Spielen ungeschlagen. Nur Bayern und Leverkusen haben eine längere Serie. Und Lisa Tellers, die erklärt uns das mal, wie Gladbach es so urplötzlich auf Platz 6 geschafft hat.
Ich glaube, der eine oder andere hat sich da schon so ein bisschen verwundert die Augen gerieben und sich gefragt, ob er das vielleicht träumt. Aber am besten lässt sich dieser Aufschwung der Gladbacher eigentlich mit der Heimbilanz erklären. Also sie sind wieder eine Heimmacht geworden, 4 Heimspiele in Folge gewonnen. Und das liegt eben auch daran, dass sie vor allen Dingen defensiv mittlerweile stabiler stehen. Sie sind die 4. beste Abwehr der Liga. Und es liegt auch so ein bisschen daran, dass der Trainer Gerardo Seoane ja ein Stück weit auch zu seinem Glück gezwungen worden ist. Mit Friedrich und Ulrich sind 2 neue in der Abwehr. Friedrich mittlerweile echt richtig stark sich entwickelt. Ist so ein Stück weit ja auch der Abwehrboss geworden. Kommunikativ sehr gut im Kopfballspiel, im Stellungsspiel richtig stark. Und der hält da hinten so die Mannschaft zusammen. Und Ulrich, junges Talent, deutlich defensiv stabiler als sein Vorgänger Netz. Immer wieder auch offensiv mit Akzenten, also die beiden haben durchaus auch für eine Stabilität gesorgt. Und dann kann man sagen, Gladbach hat keine Verletzte, keine Zweifach-, Dreifachbelastung mehr. Und die Konkurrenzsituation ist eben groß, sieht man am besten an Player. Der kriegt richtig Druck von Stöger und läuft wieder zur Prime auf. Und ja, Tim Kleindienst hat durch die Nationalmannschaft einen richtigen Schwung bekommen. Und ja, so beflügeln einzelne Spieler dann auch das Gladbach-Spiel.
Ja, Lisa fasst es ganz gut zusammen. Dann eine 3-mal gleiche Startelf zuletzt bei den Gladbachern. Also sie haben ihre Formation gefunden.
Wer hat dir vor der Saison gesagt, dass Gladbach in die Europapokalplätze einziehen wird oder in den Europapokal einziehen wird?
Wenn du schon so dabei grinst, dann...
Du hast es nicht wirklich vergessen.
Fängt sein Vorname mit J an.
Ja, aber es wird wahrscheinlich, es sind ja doch sehr viele Spiele und sie hatten jetzt ja auch nicht das allerschwerste Programm zuletzt, das muss man ja auch sagen. Und sie haben es ja auch immer noch nicht geschafft, 2-mal hintereinander ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Aber so grundsätzlich stimmt das natürlich schon. Für mich Schlüsselpersonalie ehrlicherweise Rocco Reitz, weil der sich gerade im Zusammenspiel mit Weigl so gut gefunden hat. Die haben sich extrem gut aufgeteilt, dass, glaube ich, viel Druck, der sonst halt einfach durch die Mitte auf die Abwehr der Gladbacher kam, der ist jetzt gar nicht mehr vorhanden, sondern deswegen ist zum Beispiel Friedrich, der ja auch immer in der Kritik stand, in der vergangenen Saison, also seit er da ist, war der ja nie stabil und ich glaube, dass einfach viel von dem Druck, der ihm Probleme bereitet hat, weil er mit Tempo zu tun hatte und so, der wird jetzt gerade einfach weggefegt vorher, weil Rocco Reitz da alles irgendwie wegbläst, gewinnt die zweitmeisten Zweikämpfe bei den Gladbachern nach Tim Kleindienst und ist auch so insgesamt sehr, sehr stabil und deswegen ist das für mich die Schlüsselpersonalie.
Reizfigur.
Kann man so sehen.
Und Tim Kleindienst, besonderes Spiel gegen Freiburg, denn sein erstes Bundesligator hat er für Freiburg gemacht und zwar gegen Gladbach. 2018 war das. Und die Freiburger hängen gerade so ein bisschen durch, 4 Spiele nicht gewonnen, seit 3 Spielen ohne Tor, jetzt fehlen auch noch 2 Spieler gesperrt.
Eigentlich der Gegenentwurf zu Gladbach gerade, ne?
Dann blicken wir jetzt noch auf den Abstiegskampf, denn da gibt es ein paar interessante Partien in der Bundesliga am Wochenende. 4 der letzten 5 in der Tabelle sind unter sich. Am Freitag St. Pauli gegen Kiel und am Samstag Augsburg gegen Bochum. Die Bochumer haben jetzt ja diese Kracherwochen hinter sich mit den großen Gegnern und für die fängt im Prinzip jetzt die Saison erst so richtig an, für Dieter Hecking. Mhm. Das ist natürlich absolute Siegpflicht in Augsburg. Ja. Normalerweise nicht, aber wenn du erst zwei Punkte,
ja.
Wenn du erst 2 Punkte hast, dann musst du eben da deinen ersten Sieg dann endlich auch mal holen.
Ja, ist so. Ist aber vielleicht auch wieder so ein Ding, wo ich sage, da für so eine Situation ist Dieter Hecking eigentlich genau der richtige Mann, weil er halt einfach pragmatisch ist und wahrscheinlich, der hat solche Situationen ja auch schon erlebt in seiner Trainerkarriere. Also der fängt da nicht an rum zu experimentieren, sondern ich halte es für wahrscheinlich, dass er einen guten Plan findet für Augsburg. Und wenn du mal siehst, er hat ja an den letzten beiden Spieltagen, seitdem er im Amt ist, die Bochumer so stabilisiert, dass sie zum Beispiel weniger Torschüsse zugelassen haben als Frankfurt, Wolfsburg, Freiburg und Leipzig. Also
mit der Dreierkette.
Die eigentlich, ja, mit der Umstellung, also mit die eigentlich defensiv stärksten Teams so in der Liga, neben den Bayern.
Aber jetzt ist natürlich die Offensive gefragt. Ne? Vorne total harmlos, keiner schießt oder keiner hat so wenig Chancen, glaube ich, wie der VfL. Und gegen solche Gegner müssen sie natürlich liefern.
Ja, Augsburg ist natürlich jetzt schon auch ein bisschen anfällig und
aber auch ein bisschen heimstark übrigens, ne?
Ja, das stimmt. Ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass das ein ziemlich zähes Ding wird und am Ende irgendwie 1-0 für eine der beiden Mannschaften oder vielleicht sogar irgendwie 0-0 oder so. Aber eine Chance gibt's dann, also eigentlich ist das für Bochum gar kein schlechter Gegner jetzt gerade zu dieser Zeit, weil sich die Augsburger vielleicht auch ein bisschen auf ihre Heimstärke verlassen. Und ich erinnere da an den November 22, damals hatte Bochum auch noch kein Auswärtsspiel gewonnen in der Bundesliga, stand ziemlich abgeschlagen im Tabellenkeller. Dann sind sie nach Augsburg gefahren und was ist da passiert? Tobi.
Da haben sie gewonnen.
Ja, 1-0.
Du meinst, das ist sowas wie eine Tradition in Bochum.
Also das wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber...
Die andere Partie ist St. Pauli gegen Kiel. St. Pauli kann 6 Punkte holen, weil es ein klassisches 6-Punkte-Spiel ist. Mhm. Also... Natürlich gibt es da nur 3.
Frage ich nochmal nach beim
St. Pauli, und das ist das Besondere, zu Hause immer noch ohne eigenes Tor. Das ist jetzt schon eine ganz schöne lange Durststrecke. Mhm. Haben aber die viertbeste Abwehr, was so ein bisschen nach einem klassischen 0-0 klingt.
Also für mich klingt das ehrlicherweise, diese Paarung, nach einem unterhaltsameren Kick als Augsburg gegen Bochum, weil beide gute Abläufe haben. So. Also St. Pauli ist zum Beispiel sehr umschaltstark, Kiel ist anfällig gegen Umschaltaktionen.
Ja, aber das Problem wird sein, also St. Pauli, dass sie haben erstmal viele Verletzte, das macht schon schwer und sie tun sich schwer, wenn sie das Spiel machen müssen und das müssen sie gegen Kiel.
Meinst du?
Das wird Kiel schon so, die wissen
da
das auch.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Ne? Also in den letzten Zweitligaspielen dieser Mannschaften sind insgesamt in den letzten 23 Tore gefallen.
Ja, das war ja noch die zweite Liga. Die, ja. Da wissen wir, ist ja die viel bessere Liga als die Bundesliga.
Ja, das stimmt.
Nein, aber der größere Druck ist auf jeden Fall bei St. Pauli.
Ja, aber generell auch für Kiel ist natürlich jetzt, also wenn du Punkte holen kannst als Kiel, die haben ja auch erst 5, dann natürlich gegen St. Pauli, ist ja klar.
Aber die Kieler wissen, glaube ich, mehr, dass der Aufenthalt in der Bundesliga nur ein Jahr dauert als St. Pauli. Ich glaube, die hoffen sich schon. Ja, das Szenario blenden die jetzt nicht komplett aus. Die wissen schon, dass das sehr schwer wird. Und wenn sie mit dieser Attitüde weiter da reingehen, dann haben sie vielleicht die notwendige Leichtigkeit, um dann vielleicht wirklich mal so Spiele wie gegen St. Pauli zu gewinnen. Ja. Spannendes Wochenende auf jeden Fall. Ein paar Partien sind noch offen, die wollen wir noch kurz nachreichen. Es geht los mit Bremen gegen Stuttgart.
Ja, Spiel mit Torgarantie. In Bremen ist diese Paarung noch nie 0-0 ausgegangen. Und das wird, glaube ich, ein Wild-West-Spiel, weil beide Teams sehr anfällig sind gegen Umschaltaktionen und beide Teams aber offensiv auch gut Umschaltaktionen nutzen können. Also kann mir vorstellen, dass das irgendwie so ein 2-2 oder sowas wird.
Schlechte Nachricht übrigens bei Bremen. Keke Top mit Syndesmose-Riss, der fällt jetzt lange aus. Gute Besserung an dieser Stelle. Dann haben wir Union gegen Leverkusen. Union mit der zweitbesten Abwehr der Liga. Und bei Leverkusen geht aktuell der Poker und die Diskussion um die Zukunft von Florian Wirtz in die nächste Runde. Da war in Medienberichten zu lesen, dass eine Verlängerung nicht ausgeschlossen ist. Und dann hat sich Hans Wirtz, sein Vater und Berater, gemeldet und gesagt, nee, das ist irgendwie, es gibt gar nichts Neues. Also viel Lärm um nichts. Mainz gegen Hoffenheim.
Mainz gegen Hoffenheim. Mainz hat zum ersten Mal die Chance auf 3 Siege in Folge unter Bo Hendriksen, aber sie haben zu Hause ja auch erst 2 Punkte geholt. Die TSG ist jetzt auch nicht wirklich auswärtsstark, aber mit dem neuen Trainer Christian Elzer, die haben ja letzte Woche das große Mainz von der Spielweise RB geschlagen. Ich glaube, da geht was.
Und zum Schluss noch Heidenheim gegen Frankfurt. Heidenheim nach dem Kracher gegen Chelsea. Und da treffen übrigens die beiden meistgefaulten Spieler der Liga aufeinander. Omar Mamouche und Leo Cienza. Und dann sind wir durch.
Mein Take übrigens, am Ende dieses Jahres wird Heidenheim auf einem der letzten 3 Plätze stehen.
Das ist gut möglich, wenn die unteren 3 tatsächlich jetzt auch mal noch ein bisschen punkten.
Die legen jetzt los, warte.
Ja, und wir blicken zum Schluss jetzt noch ganz schnell auf die zweite Liga. 14. Spieltag, das Spitzenspiel ist am Sonntag, 3. gegen 1. Elversberg gegen Paderborn. Außerdem Sonntag noch unter anderem Karlsruhe gegen den Hamburger SV. 2. gegen 8. Der HSV noch ohne neuen Trainer. Was glaubst du, wer wird's?
Also Labbadia halte ich jetzt schon echt nicht für unrealistisch. Ich weiß nicht, ob es gut wäre.
Also, da noch keine Entscheidung gefallen. Merlin Polzin coacht dann noch die Mannschaft. Samstag, auch nicht uninteressant, Köln gegen Hannover. Köln total im Aufwind. Die haben auf einmal die Möglichkeit, da oben auch doch mitzureden.
Ja, wie die Hälfte der Liga.
Und du bist Freitag schon bei Schalke gegen Kaiserslautern. Auch irgendwie von den Namen her ein tolles Geiler Duell. Ja. Ist Schalke eigentlich ein bisschen zur Ruhe gekommen? Ist jetzt ein bisschen untergegangen, weil der HSV so im Vordergrund stand und Schalke ja im Prinzip mit dazu beigetragen hat, dass Baumgart gefeuert wurde.
Kommt Schalke jemals zur Ruhe?
Nein.
Also es gibt ja im Hintergrund immer noch so ein schwelendes Thema. Ralf Fährmann, der Ex-Keeper, der ist ja aus dem Verein gekickt worden, sage ich jetzt mal ganz lapidar. Da gab es dann auch Rechtsstreitigkeiten und so. Und Ex-Coach Karel Gerards hat sich zum ersten Mal über seine Zeit auf Schalke geäußert.
Ich ziehe meine Frage von gerade zurück.
Das heißt, Ruhe ist auf Schalke natürlich nie, aber die Spiele waren schon irgendwie Mutmacher. Lautern ist natürlich irgendwie so echt der Maßstab für das, was Kees van Wonderen bisher bewirkt hat, weil das genau die Spielweise ist, die Schalke in dieser Saison riesige Probleme bereitet hat mit starkem Umschaltspiel. Das wird eine Challenge für S04. Aber und die Lauterer, für die können ja tatsächlich Zweiter werden sogar, ne? Wenn, je nachdem, wie es läuft. Also, aber auch da, die halbe Liga kann in den Aufstiegskampf eingreifen.
Seid dabei, verpasst das nicht am Wochenende. Alle Spiele der zweiten und natürlich auch der ersten Liga gibt es live und in voller Länge zu hören bei uns in der Sportschau-App. Ja. Und das Bundesliga-Update gibt es dann wieder frisch am Montag mit einer Zusammenfassung des Wochenendes. Bis dahin, ein schönes erstes Adventswochenende.
Ja, macht's gut.